Heute mit Tobias Stosiek und uns beschäftigt jetzt sowas hier.
Jamar prestar ein Hanmathone nen Hanmathone chai.
So, ich nehme an, dass die allermeisten von Ihnen nichts verstanden haben, ein paar Hardcore-Tolkienistinnen und Tolkienisten mal ausgenommen. Denn das, was wir hier gehört haben, das war Quenya, eine Elbensprache, die nur im Herrn der Ringe vorkommt, erfunden von Tolkien selbst. Aber auch wenn Sie des Elbischen nicht mächtig sind, haben diese rätselhaften Worte womöglich irgendetwas in Ihnen ausgelöst. Sie haben vielleicht eine Vorstellung davon, was das für Wesen sind, die so reden. Sie hören, wie weich diese Sprache ist. Sie hören so eine schwebende Monotonie, die womöglich Gleichmut suggeriert, Gelassenheit, Eleganz vielleicht. Und genau darum geht's heute, um das, was Laute in uns auslösen, um die Bedeutungen, die wir mit ihnen assoziieren, die wir mit ihnen verknüpfen. In anderen Worten, unser Thema heute ist Lautsymbolik. Ein uraltes Thema, schon Platon hat drüber nachgedacht, hat also eine gigantische Geschichte auf dem Buckel, ist aber in der Sprachwissenschaft interessanterweise eher ein Nischenphänomen. Und das völlig zu Unrecht, wie Hilke Elsen meint, Professorin für germanistische Linguistik an der LMU und eine Spezialistin in Sachen Lautsymbolik. Und zu allem Glück ist sie mir in diesem Moment zugeschaltet. Frau Elsen, schön, dass es klappt.
Ja, schön.
Sie haben sich als Wissenschaftlerin mit diesem Phänomen beschäftigt, aber vielleicht mal so als Einstieg, wo begegnet es uns denn im Alltag?
Im Alltag haben wir Wörter, die klangsymbolisch wirken. Jeder nimmt die in den Mund. Tick-Tack, Tatütata, Gackern. Wir haben in Büchern, wenn wir die lesen, in Science-Fiction- und Fantasy-Büchern, Namen, die klangsymbolisch wirken. Also wenn die bösen Monster Krektorn oder Rulgargop heißen, Magier, Mer Salamir, Kalakaman, in der Werbung, bei den Namen für verschiedene Produkte. Ja, und bei Kindern, wenn die Kindersprache üben, wenn die anfangen, dann haben sie auch häufig lautsymbolische Wörter erst einmal. Pieps für den Vogel und Wauwau für den Hund. Ja, das war der Gedanke.
Okay. Lautsymbolik, worum geht's da eigentlich? Oder wie würden Sie das jemandem erklären, der noch nie von diesem Begriff gehört hat?
Das ist die Beschäftigung mit Lauten oder lautlichen Einheiten und dem Zusammenhang mit bestimmten Aspekten von Bedeutung oder mit Assoziationen, und zwar nicht nur für eine Person, sondern für mehrere. Und es gibt, was die Forschung zeigt, tatsächlich kulturübergreifende Verbindungen, dass man Wörter mit einem E, am besten nehmen wir da künstliche Wörter, dass die als klein empfunden werden und Wörter mit A als groß. Das scheint in allen Sprachen der Welt zu sein. Und es gibt möglicherweise auch kulturspezifische Verbindungen. Aber die Forschung ist da noch nicht besonders weit.
Aha. Ich habe schon gesagt, Platon hat sich schon gefragt, ob es da eine Verbindung gibt zwischen Laut und Bedeutung. Das Phänomen ist halt eine Ewigkeit bekannt. Woran liegt es denn dann, dass sich zumindest ja die moderne Linguistik ziemlich schwer tut, dieses Phänomen in den Griff zu bekommen? Sie sprechen, glaube ich, sogar von einem Tabu, das da herrsche.
Also da gibt es zwei Gründe. Auf der einen Seite haben wir einen ganz berühmten Sprachwissenschaftler, de Saussure, der hat gesagt, zwischen Wort und Bedeutung ist die Beziehung willkürlich und hat sich dabei aber nur die Sprachen in Europa angeschaut. Für die ist es sehr selten, dass es da eine Beziehung gibt, eine lautsymbolische. In anderen Sprachen, wie im Japanischen oder in vielen afrikanischen Sprachen, ist es aber nicht so, und da gibt es lautsymbolische Zusammenhänge, und die Forschung hat sich einfach auf diese Aussage von de Saussure eingefahren und die wird überhaupt nicht hinterfragt. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass immer wieder sehr subjektive, impressionistische Aussagen getroffen worden sind. Zum Beispiel Zorn klingt böse und Liebe klingt gut und Hallo klingt wie Bewunderung, und das ist wirklich sehr, sehr subjektiv. Das sind einzelne Eindrücke und die haben dazu geführt, dass man einfach grundsätzlich Abstand nimmt von dem ganzen Thema, obwohl es seit Anfang des letzten Jahrhunderts tatsächlich Experimente auch dazu gibt, die wurden aber in der Regel nicht wahrgenommen von der Wissenschaft.
Okay, dann erzählen Sie mal, wie sahen diese Experimente aus? Weil die könnten ja eigentlich dazu dienen, dem Tabu, von dem Sie sprechen, entgegenzuwirken. Also die Lautsymbolik einem rein intuitiven Zugriff zu entreißen.
Also eines der berühmtesten Experimente, das ist das Maluma-Takete-Experiment von Köhler, einem Psychologen, Der hatte zwei Bilder gemalt, so weiche Linien und eins so mit zackigen Linien. Und dann bekamen die Versuchspersonen zwei Kunstwörter, Maluma und Tagete, und die sollten zuordnen. Und das Bild mit den weichen Konturen wurde Maluma zugeordnet und das Bild mit den Zacken Tagete. Und immer, teilweise zu 100%. Das war schon mal sehr auffällig.
Und
Und auch, ja.
die Versuchspersonen kamen aus der ganzen Welt oder kamen
In
aus
diesem
bestimmten
ersten
Gebieten?
Experiment waren die aus Amerika, aber das Experiment ist wiederholt worden in verschiedenen Sprachen, auch mit Kindern, auch mit Kulturen, die keine Schrift haben. Und es gab fast immer so um die 90% der gleichen Zuordnung, wie das auch schon bei dem Herrn Köhler war. Und das ist sehr erstaunlich, weil es weit weg vom Zufall ist.
Und man kann auch sagen, das beweist, dass diese Verbindung kulturinvariant ist.
Ja, und es gab ein anderes Experiment von einem anderen Wissenschaftler, Sapir, der hat sich Kunstwörter ausgedacht, sowas wie Nil und Mal, hat seinen Leuten gesagt, das sind jetzt Fremdwörter und die stehen für einen kleinen oder für einen großen Tisch und welches Wort passt wohl besser zu welchem Tisch. Und auch hier haben wir wieder so extreme Zuordnungskorrelationen, dass das I-Wort zu dem kleinen Ding gepasst hat und das A-Wort zu dem großen Ding.
Wurden denn auch Untersuchungen unterschiedlicher Sprachen gemacht? Also hat
Ja.
man untersucht, welchen Charakter man dem Sprachklang, zum Beispiel des Englischen oder des Deutschen, zuweist?
Das würde ich aus der Lautsymbolikforschung rausnehmen. Man kann einzelne Wörter sich natürlich anschauen, wie die wirken. Aber man hat das Problem, wenn man diese Sprache kennt, dann hat das Wort eine Bedeutung und Sie können diesen Klangeindruck von der Bedeutung nicht mehr trennen. Das heißt, Sie müssten Leute finden, die die Sprache nicht kennen und die ganzen Wörter dann rein über die klangliche Ebene beurteilen.
Ja, also diese Experimentalbedingungen herzustellen, das ist wahrscheinlich relativ schwierig. Aber dann ist ja mein Eingangsbeispiel mit dem Kenya wahrscheinlich auch nicht besonders gut, weil wir oder alle, die zumindest diese Filme gesehen haben, haben ja sofort auch diese Figuren im Kopf, also die Elben, die eben dieses Quenya sprechen.
Also so, man muss bedenken, dass der Tolkien ja Linguist war und er wusste genau, was er tat. Und er hatte gesagt, seine Sprachen sollen zu seinen Geschöpfen passen. Und seine Elfen waren die höchst entwickelte Geschöpfart, die es gab. Und deswegen musste auch die Sprache besonders gut sein. Und wenn man sich diese Sprache mal anguckt, im Vergleich zum Beispiel zu den Orks, dann haben die Laute häufiger, die als positiv bewertet werden in den Experimenten. Also viele Is, Es, L, M, N, offene Silben, keine Konsonantengruppen. Und die Orksprachen im Gegensatz dazu, die haben viele hintere Laute, harte Laute, kurze Silben, aber viele Konsonantengruppen. Das heißt, die Effekte, die durch die Kombination der Laute erzielt werden in den jeweiligen Sprachen, passen schon zu den Ergebnissen der Lautsymbolikforschung. Insofern sind es nicht rein subjektive Eindrücke, nur weil wir die Geschöpfe kennen und die Sprachen dazu. Das haben wir praktisch gelernt, dass das passt, sondern das scheint tatsächlich lautsymbolisch zu wirken.
Das sagt Hilke Elsen, Professorin für germanistische Linguistik und Lautsymbolikforscherin. Frau Elsen, vielen, vielen Dank.
Bitte schön, gern geschehen.
Und falls Sie sich ein bisschen intensiver mit dem Thema Lautsymbolik beschäftigen wollen, dann empfehle ich die Einführung in die Lautsymbolik, verfasst von Hilke Elsen, übrigens die weltweit einzige Einführung in dieses Thema, ist erschienen beim Erich-Schmidt-Verlag und kostet knapp 30 Euro. Und falls Sie sich für Sprache generell interessieren, dann empfehle ich natürlich unseren Podcast, sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache abrufbar, zum Beispiel im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks. So, das war's für heute mit sozusagen. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Stoßjek.